Ich möchte zu Anfang heute einen Text aus dem Alten Testament lesen, dann einen Paralleltext dazu aus dem Neuen. Und das Ganze soll sich heute beschäftigen mit dem, was wir heute Morgen auch schon getan haben, mit der Mahlfeier. Ich lese dazu aus 2. Mose 12. Die meisten von euch werden diese Stellen bekannt sein. 2. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei für euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Familie Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israels zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast, ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dazu die Stelle aus 1. Korinther 11. Auch fast allen bekannt, denke ich mal. Ab Vers 23. Dort schreibt Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Bei der Einführung seines Mahls kann der Herr Jesus an Bekanntes anknüpfen. Denn Mahlzeiten ähnlicher Art gab es schon in alttestamentlicher Zeit. Das geläufigste Erinnerungsmahl ist sicher das Passa. Auch zur Zeit des Propheten Jeremia war das Brotbrechen und der Kelch des Trostes im Trauerfall bekannt. Doch bei dem Mahl des Herrn geht es um etwas völlig Neues und etwas gänzlich anderes. Wenn wir uns fragen, wer ist denn nun geladen, finden wir in der Bibel im Neuen Testament einen Kreis von Teilnehmern an drei verschiedenen Orten. Zuerst wird Jerusalem erwähnt, Lukas 22. Bei der Einsetzung dieses Mahles in dem Obersaal nimmt eine Schar von Menschen teil, die in enger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben und das volle Vertrauen des Herrn besitzen. Einer, der nicht dazugehört, hat nach den Berichten der Evangelisten vorher den Saal verlassen. Judas ist somit bei der Einsetzung des Gedächtnismahles nicht mehr anwesend. Schon hier wird deutlich unterschieden durch Glauben, Aufrichtigkeit und Treue. Allerdings sind diese Tugenden nicht gleichzusetzen mit Sündlosigkeit und Unfehlbarkeit. Die Jünger haben selbst diese eindrucksvolle und das Herz anrührende Zusammenkunft zum Gemeinschaftsmahl für eifersüchtige Gedanken und selbstsüchtiges Reden genutzt. Auch ein weiteres Treffen dieser Art findet in Jerusalem statt. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 sehen wir Christen, die im Brechen des Brotes verharren. Im Vers zuvor werden diese Personen näher beschrieben. Es sind solche, die sein Wort aufnahmen, das heißt, die den Herrn Jesus aufgenommen und die durch den Glauben an ihn ewiges Leben bleibend in sich hatten. Weiter wird von ihnen gesagt, dass sie sich bewusst der Taufe unterzogen. Hier wird uns schrittweise die Entwicklung des Gehorsams gezeigt. Zuerst erfolgt das Hören des Wortes Gottes, dann das Aufnehmen desselben und danach das öffentliche Bekenntnis der Zugehörigkeit zu dem Herrn. Zu dem Herrn Jesus dann durch die Taufe und das Bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wenn uns die Bibel diese einzelnen Stationen des Glaubenslebens zeigt, heißt das sicher nicht, dass die Glaubenstaufe eine unbedingte Voraussetzung für die Teilnahme am Mahl des Herrn ist. Denn auch der echte Christ, der sich noch nicht dieser Taufe unterzogen hat, gehört zu den Menschen, die hinzugetan wurden. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass dieses Hinzutun keine menschliche, organisatorische Angelegenheit war und ist. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 47 ist es allein der Herr Jesus, der darüber zu befinden hat. Es ist deshalb eine ernste Angelegenheit, Vorbedingungen zu stellen für die Teilnahme am Mahl des Herrn. Wir sollten auf keinen Fall über das hinausgehen, was die Bibel dazu sagt. Allerdings dürfen wir auch nicht dahinter zurückbleiben. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass die ersten Gläubigen für eine Zeit noch ihren gewohnten gottesdienstlichen Vorstellungen folgten. Sie hielten sich weiterhin im Tempel auf und praktizierten die Mahlfeier im eigenen Haus. Einfalt und Schlichtheit des Herzens ist sicher das richtige Verhalten vor unserem Herrn Jesus. Die nächste Information über die Geladenen finden wir in Troas, Apostelgeschichte 20 in den Versen 4 bis 7. Hier gibt es einen versteckten Hinweis darauf, dass diejenigen sich kennen, die am Mahl teilnehmen. Die Namensnennung an dieser Stelle hat sicher in erster Linie mit der Reisegesellschaft zu tun, aber auch mit dem Geschehen des Brotbrechens am ersten Tag der Woche. Die umfangreichsten Angaben über die Teilnahme dieser Feier finden wir im Zusammenhang mit Korinth. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes dort, samt allen Geheiligten und Heiligen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Allein diese Anrede lässt uns die große Anzahl der geladenen Gäste erkennen. Die den Briefempfängern zugeordneten Namen zeigen uns die Übertragbarkeit auf die heutige Zeit. Vielfach stimmt auch das Vorleben der Menschen damals und heute überein. Über allem steht, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus. 1. Korinther 6, Vers 11. Solche erwähnt der Apostel Paulus als Geladene zum Mahl des Herrn. Dabei fällt auf, dass bei den weiterhin unwürdigen Verhältnissen in dieser Gemeinde die Mahlgemeinschaft untereinander selbst nicht in Frage gestellt wird. Und die unterschiedlichen, offensichtlich falschen Gruppierungen nicht zu einer äußeren Trennung mit gegenseitigem Ausschluss vom Mahl geführt haben. Wir müssen uns aber auch einige Gedanken über das Passa machen. Das Passa ist ja eine Erinnerung des Volkes Israel an die große Rettung seines Gottes beim Auszug aus Ägypten. Seine noch tiefere prophetische Bedeutung liegt im Vorbild auf den Tod Jesu Christi und die Sühnung und die Rettung, die mit seinem Sterben verbunden sind. Die Feier des Passa war somit auch eine prophetische Handlung, die Gott schon im Vorhinein an den Tod seines Sohnes auf der Erde erinnern und das Verständnis seines Volkes dafür öffnen sollte. Auch das Mahl des Herrn erinnert an den Tod Jesu Christi. Nur geschieht dieses Erinnern als Rückblick des Leibes Christi auf das bereits vollbrachte Werk des Herrn Jesus Christus. Deshalb gehen Vorschau und Rückblick, Passa und Mahl des Herrn mit dem Tod Jesu Christi nahtlos ineinander über. Daher setzt der Herr Jesus unmittelbar nach Abschluss seines letzten Passafestes auf der Erde das Mahl ein, mit den Worten: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit diesen Worten macht er an dieser heilsgeschichtlichen Schnittstelle deutlich, dass von diesem Augenblick an bis zu seinem Wiederkommen nur noch das von ihm eingesetzte Mahl an seinen Tod erinnern soll. Der prophetische Teil des Passa hat sich mit Jesu Tod erfüllt, wie auch der Apostel Paulus bestätigt. Auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Im Mittelpunkt der Passafeier steht das Lamm. Es ist das Vorbild auf Jesus Christus. Das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt hinweggenommen hat und welche deswegen im Himmel als Lamm wie geschlachtet geschaut wird. In Jesus Christus erfüllt sich eine Vielzahl der mit dem Passalamm verbundenen Eigenschaften und Handlungsweisen. Das Lamm wurde genommen und aufbewahrt, das heißt vorher ausgewählt. Das Lamm musste fehlerlos sein. Es musste geschlachtet werden. Durfte nicht mit Wasser gekocht werden, sondern musste im Feuer gebraten werden. Und wenn wir uns daran erinnern, Feuer in der Bibel ist immer ein Bild des Gerichtes Gottes. Sein Bild musste mit bitteren Kräutern gegessen werden. Und das wiederum ist ein Bild des Leidens. Sein Blut bewirkte Rettung von Gericht und Tod. Und es musste mit ungesäuertem Brot gegessen werden. Das ist ein Hinweis auf die völlige Sündlosigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und an ihm durfte kein Bein zerbrochen werden. Und in Johannes 19, Vers 36 steht ausdrücklich, dass die Schrift erfüllt wurde. Passa und Mahl des Herrn sind also beides Mahlzeiten mit geistlicher Bedeutung. Beim Mahl tritt das eigentliche Essen und Trinken sogar ganz klar hinter den geistlichen Inhalt zurück. Und doch gibt es bei beiden Mahlzeiten erstaunlich ähnliche Grundsätze hinsichtlich der Bedeutung und Verantwortung für die Teilnehmer. Im Alten Testament werden oft klare Anweisungen gegeben, die sehr gut mit dem übereinstimmen, was der Heilige Geist auch in uns und unter uns wirken will. Gott füllte den Kalender des Volkes Israel mit Festen, die geistliche Eckpunkte der Menschheitsgeschichte vorschattieren. Der Monat des Passa sollte der erste Monat ihres Jahres sein, das Haupt der Monate, 2. Mose 12, Vers 1. Das erste Fest in einem neuen Jahr war das Passa, alles andere folgte später. Die Geschichte Israels begann mit dem Auszug aus Ägypten, seine geistliche Geschichte aber mit dem Kreuz, wo alles Leben mit Gott seinen Ursprung hat. Auch unser geistliches Leben beginnt mit dem Fleisch und Blut Jesu Christi und hat das Kreuz als Grundlage und immer neuem Ausgangspunkt. Deshalb gehört die Mahlfeier ins Zentrum jeder Gemeinde und jedes persönlichen Lebens. Die ersten Gläubigen feierten das Mahl täglich. Später wird vom Zusammenkommen zum Brotbrechen am ersten Tag der Woche berichtet. Das Passa sollte von Anfang an ein Gemeinschaftsmahl sein. Die Größe des Lammes bestimmte die Mindestanzahl der Teilnehmer. In einem Haus sollte es gegessen werden und es durfte nichts übrig bleiben. Vor dem Einzug in das Land wird der Gedanke des Gemeinschaftsmahles weiter vertieft. Mose teilte dem Volk mit, dass es das Passa nicht in einem seiner Tore schlachten darf, sondern nur an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. 5. Mose 16, die Verse 5 bis 7. Die Passagemeinschaft wird erweitert, indem der Gott Israels selbst als Gastgeber dazukommt, der in Israel im Heiligtum des Tempels wohnen will. Auch in der frühen Christenheit wird das Mahl zunächst zu Hause gefeiert, später jedoch dann, wenn sie als Gemeinde zusammenkam. In jedem Fall ist es ein Gemeinschaftsmahl, der Gemeinschaft des Blutes des Christus und der Gemeinschaft des Leibes des Christus. Das heißt, sowohl des Körpers Christi als auch seines geistlichen Lebens, den wir ja als die Gläubigen bilden. Dabei ist der auferstandene Herr selbst in ihrer Mitte. Daraus ergibt sich auch die wichtige Erkenntnis, dass wir bei der Mahlfeier nicht als Einzelne vor unseren Herrn treten, sondern in tiefer Gemeinschaft miteinander. Diese Gemeinschaft muss sich auch in der Form unseres Zusammenkommens ausdrücken. Die Gemeinschaft miteinander bringt uns auch in Verantwortung füreinander. Eine anonyme Gemeinschaft ist demnach bei der Mahlfeier undenkbar. Alle Teilnehmer müssen als Glieder des Leibes Christi erkennbar sein. Unsere Selbstprüfung vor der Teilnahme am Mahl muss sich auch auf Schuld gegenüber den Geschwistern beziehen, die die volle Freude an der Gemeinschaft untereinander sonst behindern. Wie schrecklich, wenn wir heute schlecht übereinander reden und morgen zusammen am Tisch des Herrn sitzen. Der Tag des Passa sollte eine Erinnerung der vergangenen Wundertaten des Herrn mit seinem Volk darstellen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Weitergabe an die nächste Generation. Im jüdischen Passaritus stellte der älteste Sohn die Frage über die Bedeutung des Festes. Das Passa erschöpft sich somit nicht im Essen und Trinken. Gespräche über Gottes Taten dienen der Erinnerung. Ganz analog dazu ist auch das Mahl ein Erinnerungs- und Gedächtnismahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis, hat der Herr Jesus gesagt. Seine Leiden und sein Sterben bilden den Mittelpunkt unserer Gedanken. Lob und Dank wird angeregt durch die beim Bibellesen neu geweckte Erinnerung. Bis heute ist die Weitergabe des geistlichen Inhalts der Mahlfeier an die junge Generation somit eine wichtige Aufgabe geblieben. Das Passa sollte als Fest für den Herrn gefeiert werden. Sollte unsere erste Zusammenkunft der Woche nicht auch den Charakter eines Festes haben? Das Mahl des Herrn also eine echte Feier zu seiner Ehre und Verherrlichung sein? Normalerweise gehören zu einem Fest ja Erwartung und Vorfreude. Man bereitet sich darauf vor, bringt etwas mit, trägt dazu bei. Könnte es dagegen so sein, dass bei uns das Mahl die am schlechtesten vorbereitete Zusammenkunft ist, weil unsere Routine gewährleistet, dass alles so gut läuft? Könnte es sein, dass gerade die Routine die Freude einer echten Feier erstickt? Könnte es sein, dass uns weniger die Freude als die Pflicht zum Mahl des Herrn ruft? Könnte es sein, dass wir unseren inneren Menschen im Gebet nicht genug vorbereiten und zubereiten? Könnte es gar sein, dass wir die Freude einer Fernsehsendung oder einer anderen Feier am Samstagabend zum Fest für den Herrn vorziehen? Wenn sich jemand verunreinigt hatte, zum Beispiel durch Kontakt mit einer Leiche, durfte er nicht am Passa teilnehmen. Für solche Personen richtete Gott das Nachtpassa am 14. des zweiten Monats ein, an dem sie dann aber teilnehmen mussten. Einerseits ließ Gott nicht zu, dass ein Unreiner an der Passafeier teilnahm, andererseits eröffnete er aber einen Weg zur nachträglichen Teilnahme. Wir erkennen daraus sowohl die Reinheit und die Heiligkeit des Passafestes, als auch den unbedingten Willen des Herrn, dass jeder daran teilnehmen sollte. Unser Herr Jesus hat auch den Herzenswunsch, dass wir an seinem Mahl teilnehmen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Auch hier muss sich jeder prüfen, beurteilen, also reinigen, indem er dabei bekannte Sünden bekennt. Aber im Gegensatz zum Passa kann und soll das Ergebnis einer solchen rechtzeitig durchgeführten Reinigung immer die Teilnahme am Mahl sein. Also esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ebenso wie die Vergebung die unmittelbare Folge des Bekenntnisses ist, kann das Essen und Trinken bei der Mahlfeier direkt nach der Reinigung erfolgen. Im Glauben können wir sowohl die Vergebung in Anspruch nehmen, als auch an seinem Mahl teilhaben. Aufgrund des Werkes unseres Herrn ist das alles so einfach geworden, was uns leicht dazu verleiten kann, diese Selbstprüfung nicht mehr ernst genug zu nehmen. Deswegen sollten wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass nur ernste Selbstprüfung vor dem Gericht des Herrn verschont. Am Passafest sollte die ganze Gemeinde Israels teilnehmen. Ja, es war einem Israeliten sogar bei Todesstrafe verboten, das Passa nicht zu feiern. Und zwar mit folgender Begründung. Denn er hat die Opfergabe des Herrn nicht zur festgesetzten Zeit dargebracht. Dieser Mann soll seine Sünde tragen. 4. Mose 9, 11 bis 13. Angesichts des Ernstes dieser Worte fragt man sich doch, wo eigentlich die weit verbreitete Praxis herkommt, dass man sich einfach aussucht, ob man am Mahl des Herrn teilnehmen will oder nicht. Natürlich gibt es im Neuen Testament keine Strafandrohung, aber ist der Wunsch unseres Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, für einen geistlichen Menschen weniger bestimmt? Interessant ist auch, dass der Herr die Teilnahme an der Passafeier als die Darbringung einer Opfergabe sieht. Ist es nicht auch das Ziel des Mahles, ihn zu verherrlichen, indem wir Lob opfern, nach Hebräer 13, Vers 15, und aber auch Dank darbringen? Aus Psalm 50, Vers 23 wird das sichtbar. Obwohl das Passa für unseren Gott offensichtlich ein großes Gewicht hatte, sind doch die Bedingungen zur Teilnahme eines Fremdlinges, der nicht zum Volk Gottes gehörte, erstaunlich einfach. Es heißt nur, dass er sich und sein Haus beschneiden lassen sollte und dann komme er herbei, er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Ein Unbeschnittener stand außerhalb des Gnadenbundes, den Gott mit Abraham beschlossen hatte. Und zwar unabhängig davon, ob er als Israelit geboren war oder nicht. Niemand konnte so am Passa teilnehmen, wie er von Natur aus war. Erst seine Beschneidung berechtigte zur Gemeinschaft des Passamahls. Ebenso ist es auch unmöglich, dass ein natürlicher Mensch, der nicht zum Leib des Herrn gehört, am Mahl teilnimmt. Würden wir mit Menschen, die keine Wiedergeburt erfahren haben, das Mahl feiern, so würden wir eine Gemeinschaft des Leibes des Christus vortäuschen, wie sie aber von Gott nicht geschaffen wurde, und zwar vor Gott und den Menschen. Würden wir dann noch den Leib des Herrn unterscheiden? Haben wir schon einmal überlegt, was es vor Gott bedeutet, einen Ungläubigen, der ja auch als Feind Gottes bezeichnet wird, einfach in die Gemeinschaft des Leibes des Christus mit hineinzunehmen? Das sind sehr ernste Fragen, besonders auch für Glaubende, die ihren Platz in den großen Kirchen gefunden zu haben meinen. Erst das Neue Testament lässt erkennen, wie Gott bei der Bewertung des Lebens Mose die erste Feier des Passas in Ägypten einschätzt. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber die Erstgeburt nicht antastet. Hebräer 11, Vers 28. Auch zur Mahlfeier ist Glaube nötig. Wie immer, wenn wir Gottes Wort im praktischen Leben umsetzen wollen. Bis heute gibt es Gläubige, die nicht den Mut zu diesem Glaubensschritt gefunden haben. Hier sollten wir als gläubige Geschwister Hilfestellung leisten. Hilfestellung, die vielleicht auch in vielen Gemeinden immer wieder nötig ist, um darauf hinzuweisen, dass es ein Vorrecht ist, für alle Gläubigen an diesem Mahl teilzunehmen. Dies tut zu meinem Gedächtnis, ist seine Aufforderung, daran teilzunehmen. Das gilt ganz besonders vielleicht auch für Jüngere, die den Entschluss noch nicht gefasst haben, sich vielleicht taufen zu lassen und dann Gemeinschaft zu haben mit anderen Geschwistern. Aber es ist eine Einladung. Eine Einladung, auch darüber nachzudenken, vielleicht diesen Schritt und diesen Weg dann zu tun. Denn die Einladung gilt für alle gläubigen Christen. Dies tut zu meinem Gedächtnis.